Willkommen beim Fragezeichen-Pod. Hallo.
Hallo.
Soll ich dir mal unsere Karte geben?
Mal sehen, ob jetzt was anderes draufsteht. Fragezeichen-Pod. Wir übernehmen jede Folge. Erster Podcaster Thorsten Runte. Zweiter Podcaster Fabian Thiel. Recherchen und Archiv das Internet. Wir sind zu erreichen unter www.fragezeichenpod.de und info@fragezeichenpod.de. Außerdem sind wir bei Facebook, Twitter und Google Plus vertreten.
Juhu!
Ja.
Was machen wir denn heute für eine Folge? Und zwar die Folge 17. Die drei Fragezeichen und die gefährliche Erbschaft. Zur Info. Erschienen ist die Folge am 1.10.1980. Das heißt also, sie ist 31 Jahre alt.
Mann, Mann, Mann.
Ja, die hat damals eine Gesamtlänge gehabt von 42 Minuten und irgendwann dann 45 Minuten nach der Neuschneidung. Wie immer hat Heike Dine Körting die Regie und die Produktion geführt. Die Musik kam wie immer von Bert Brack und Morgenstern und Seibert und Konrad haben die Neuauflage gemacht. Was kann man noch dazu sagen? Nichts. Ich würde sagen, du machst den Inhalt. Wir versuchen heute mal ein bisschen kürzer zu bleiben wie die Folge selbst.
Ja, also gerade die Inhaltsbeschreibung hat bei den letzten Malen doch sehr viel Zeit in Anspruch genommen, sodass wir jetzt versuchen werden, die etwas knapper auszuführen. Vielleicht nicht so ausführlich.
Also ihr sollt auch noch die CDs oder die Kassetten oder Vinylplatten, jeder, was er möchte, auch noch kaufen, wenn ihr die nicht schon sowieso zu Hause stehen
habt. Ja, ja, ich meine nicht, dass sie nachher den Fragezeichen-Pod runterladen und dann einfach die Folgen so von kennen, weil wir das immer so ausführlich machen. Das wäre ja nicht Sinn der Sache. Ne?
Nein, nein, nein. Also kaufen, kaufen, kaufen. Der Link steht übrigens unter jeder Folge. Viel Spaß.
Die Folge beginnt damit, dass Bobs Vater ihn auf einen Zeitungsartikel aufmerksam macht. In diesem wird geschildert, wie ein gewisser Einsiedler namens Marcus Town sein Erbe in einem Rätseltext versteckt hat. In seinem eigenen Testament hat er ein Rätsel verfasst, mit dem Hintergrund, dass er seinen Verwandten nichts abgeben will und lieber das Erbe dem geben will, der clever genug ist, das Rätsel zu lösen. Da sind die drei Fragezeichen natürlich sofort Feuer und Flamme. So beginnt mehr oder weniger der Wettstreit um die Erbschaft mit allen anderen, die noch dahinter wollen. Die drei beratschlagen sich dann in ihrer Zentrale und da in dem Testament auch Alfred Hitchcock erwähnt wird, rufen sie diesen auch an. Der hat so einen ziemlichen Wutanfall, weil sie anscheinend nicht die Ersten sind, die deswegen anrufen. Vielleicht kannst du die Szene kurz reinschneiden. Die finde ich nämlich sehr schön.
Hitchcock.
Justus Jonas. Entschuldigen Sie bitte die Störung, Mr. Hitchcock. Ich rufe wegen eines Testaments an, das...
Das darf doch wohl nicht wahr sein. Muss mir denn alle Welt damit auf die Nerven gehen? Dieser verrückte Kerl hat überhaupt kein Recht, meinen Namen zu nennen. Ich kannte den alten Halunken ja kaum.
Gewiss, Sir. Aber wird man sowas anerkennen?
Anerkennen? Ja, zum Kuckuck. Es ist voll rechtsgültig. Du kannst ja deine Zeit mit dieser Idiotie verschwenden, aber meine eigene Zeit ist mir dafür zu kostbar.
So. Na, der ist stinksauer.
Da. Auf jeden Fall, nachdem er dann wutentbrannt aufgelegt hat, ruft er sie trotzdem zurück, da er von den Verwandten von Mr. Towns, den Nachkommen, beziehungsweise das ist, wenn ich mich recht entsinne, seine
Schwiegertochter.
Schwiegertochter, genau, das Wort hat mir gefehlt. Seine Schwiegertochter und sein Enkel, sprich der Sohn der Schwiegertochter,
Billy.
Die anscheinend dass er das Testament anfechten wollen, aber halt trotzdem irgendwie auch das Erbe finden müssen. Und deswegen hat Hitchcock dieser Mrs. Towns die Hilfe der drei Fragezeichen angeboten. Und am nächsten Tag kommen dann die Towns auch zum Schrottplatz. Mrs. Town und ihr Sohn Billy und der Anwalt und Verlobte von Mrs. Town, Mr. Roger Callow. Die Mutter heißt übrigens Nellie. Auf jeden Fall beschließen sie, den Auftrag den drei Fragezeichen zu geben und so machen sich die Jungs auf die Suche. Und nachdem der erste Rummel um die Erbschaft auch einigermaßen hinter sich, nachdem der erste Rummel um die Erbschaft und das Rätsel auch einigermaßen verflogen ist, was meine ich so 2 Tage in Anspruch nimmt, machen sich die drei dann auch auf den Weg zum Haus von Mr. Town, wo dann auch Mrs. Town und ihr Verlobter und Billy warten. Und die drei haben auch schon den Anfang des Rätsels gelöst. Ich will jetzt auch gar nicht weiter im Detail auf das Rätsel eingehen, weil es ist sehr umfangreich. Im Großen und Ganzen ist das Rätsel eigentlich eine Schnitzeljagd. Marcus Towns, den man auch Dingo nannte, hat quasi Spuren, ja nicht wirklich Spuren ausgelegt, aber hat quasi Spuren in seiner Umgebung gesammelt und hat daraus dieses Rätsel entworfen. Und so kommt es halt dazu, dass sie erst nach einem Polizisten suchen und auf einen ehemaligen Hilfs-Sheriff treffen, der mit Dingo wohl geangelt hat. Von dem werden sie dann zu einem Reservoir mit auf ein Hausboot geschickt, weil die beiden dort geangelt haben. Jetzt mal ein kleiner Schnitt in der Rätselei, weil dann kommt, ja sag ich mal, die große Action-Szene der Folge, die auch wirklich nicht schlecht gemacht ist, nämlich Skinny Norris taucht auf. Und der Drecksack erlöst nämlich die Verteuerung des Hausboots, so dass die drei hilflos abtreiben vom Ufer. Und er hat anscheinend sogar schon den nächsten Hinweis entschlüsselt und macht sich schon auf den Weg dahin. Auf jeden Fall, was Skinny nicht bedacht hat, ist, dass dieses Reservoir oder diesen Fluss anscheinend in einen Wasserfall endet. Oder zumindest ein Wasserfall drin ist.
Ein Wehr.
Das 30 Meter tief geht. Die drei treiben also auf diesen Wehr zu. Und Justus und Bob geraten auch einigermaßen in Panik. Seltsamerweise ist es gerade Peter, der die Nerven behält. Und zwar, ja, wie eine richtig coole Sau. Erstmal bringt er dazu die beiden dazu, dass sie alles Schwere nach hinten ans Heck des Hausboots schaffen, sodass sie auf Grund laufen an der Wehrkante. Und dann bastelt er auch noch aus einem Tau ein Lasso, schwingt das auf die andere Seite, sodass die drei dann an dem Tau entlang durch die reißende Strömung in Sicherheit gelangen, kurz bevor ein Baumstamm das Hausboot trifft. Es rammt und über den Wehr hinüber in die Tiefe reißt. Auf jeden Fall, die drei haben sich so also in Sicherheit bringen können und dann geht die Rätselei weiter. Sie finden eine Treppe, eine Cowboy-Statue, eine Bushaltestelle, die zum Freund von Dingo führt, Mr. Dillon, den sie auch aufsuchen. Der hat noch einen kleinen Hinweis für sie, nämlich einen Kniff im Rätsel. Dann sehen sie Schilder, sie finden eine Teestube. Auch dort ist Peter wieder in Höchstform. Bob und sogar Justus stehen auf dem Schlauch und Peter hat im Prinzip sofort die Lösung. Das ist echt erstaunlich in der Folge. Also das ist eine Peter-Folge, wenn man das so sagen kann. Peter kommt nämlich dann auf die Idee, dass ein Vers im Rätsel einen Spiegel meint, der dann auf einen Schwertfisch ohne Schwert weist, dessen Schwert aber trotzdem die Richtung angibt und sie so auf das Rathaus gestoßen werden, beziehungsweise auf das Standesamt. Jetzt kommt eine Sache, ja gut, ich erzähle sie erstmal so. Unterwegs treffen sie Billy, der von irgendjemandem in einen Kastenwagen gesperrt wurde. Seltsamerweise hat Billy bis dahin schon alle Rätsel schneller gelöst als die drei Fragezeichen. Das ist ein echtes Naturtalent.
Der kleine Junge, Billy.
Ja, Billy, der kleine Junge, der kleine Sohn von Mrs. Towns. Auf jeden Fall, sie nehmen Billy mit. Der scheint ja sowieso sehr gut darin zu sein. Sie kommen dann aufs Standesamt, finden dort einen Ausgang, eine Straße. Und diese weist sie schließlich zu einem Ozeandampfer namens Queen of South. Und auf dem ist anscheinend das Erbe versteckt. Ach so, das habe ich vergessen zu erwähnen. Das Erbe ist jetzt nicht irgendwie in Dollarnoten oder sonst wie angebracht, sondern Dingo hat das anscheinend in Edelsteine angelegt. Und diese Edelsteine hat er dann anscheinend versteckt. Das ist eine kleine Anmerkung. Von daher ist das große Erbe dann auch auf kleinem Platz zu verstecken. Ja, auf jeden Fall, auf dem Ozeandampfer sprechen sie dann den Captain an, der eigentlich nur der Ausstellungsleiter ist, weil das Ding ist wohl ein Museum oder ein Museumsstück. Aber es wird trotzdem weiter mit Captain angeredet. Aber er sagt ja, ist okay. Ich würde mich auch als Captain anreden lassen, wenn ich da so ein Ding einfach nur aufstelle.
Er trägt ja eine Captains-Uniform.
Ja.
Okay.
Aber sie trifft, ja egal.
Capitano,
ja, das ist falscher Akzent. Auf jeden Fall, die Jungs sind sich auf jeden Fall sicher, dass der Schatz hier auf dem Boot ist. Weshalb sie auch die Polizei dazu rufen, in Gestalt von Kommissar Reynolds. Und Justus nochmal für eine kurze Stunde abhaut, um Informationen einzuholen. Nämlich, wie man später hört, von Mrs. Jingles, die den entscheidenden Hinweis gibt, in welcher Kabine der Schatz versteckt ist. In der Zwischenzeit ist auch Mr. Kellow eingetroffen, der Verlobte. und Anwalt, der angeblich Billy gesucht hat. Und so in dieser Gruppe machen sie sich dann auf die Suche nach dieser Kabine. Und ha! Skinny Norris kam ihnen zuvor. Auch Skinny Norris hat anscheinend die Rätsel viel schneller gelöst als die drei Fragezeichen. Erstaunlich. Er hat auf jeden Fall aus der Kabine ein Kästchen rausgeholt, wird aber vom Kommissar aufgehalten. In dem Kästchen sind Steine, aber der Kommissar mit seinem fachmännischen Blick erkennt sofort, das sind nur Glassteine. Außerdem ist ein Zettel beibelegt, der sagt, ha, ich habe euch alle verarscht, das Erbe habe ich verprasst. Da guckst du in die Röhre, was?
Ist doch kein Papagei, ist ein Stück Papier.
Ja, aber vom Inhalt her ist es so. Aber Justus wittert einen Betrug und macht den Kommissar auch darauf aufmerksam, unter vier Augen. Er ist sich nämlich sicher, weil das Rätsel ist noch nicht komplett gelöst, das ist der Kniff dabei. Da fehlt noch ein paar Zeilen. Und diese paar Zeilen führen Justus dann ins Macbeth-Zimmer. Macbeth-Zimmer. Das ist Terry Pratchett. Ins Macbeth-Zimmer, wo dann die eigentlichen Diamanten versteckt sind. Und dort stellen sie auch den Betrüger, der das Kästchen mit den Glassteinen nur deshalb deponiert hat, weil er sich selber das Erbe unter den Nagel reißen will. Es ist nämlich niemand anderes als
der böse Schwiegervater.
Es ist der Verlobte. Roderick Kellows.
Ich dachte jetzt also
Die Schwiegermutter ist die böse, nicht der Schwiegervater.
Nein. Stiefvater. Der böse Stiefvater. Das ist beim Märchen.
Es ist
Aschenputtel, nur auf männlich bezogen.
Es ist Roger Kellows, der Anwalt und Verlobte von Nellytown, der anscheinend überhaupt nicht vorgehabt hat, die Frau zu heiraten. Die dumme Sau sagt nämlich am Ende noch, auf Justus' Frage hin, hätten sie Miss Town überhaupt geheiratet, wenn sie die Diamanten an sich gebracht hätten? Und er sagt natürlich nicht.
Und wenn ihnen der Diebstahl gelungen wäre, hätten sie überhaupt nicht geheiratet, nicht wahr?
Natürlich nicht, du Schlauberger.
Das ist sehr unverfilmt, da tut mir die Frau Town leid. Auf jeden Fall, der Fall ist geklärt, die Steine sind gefunden und werden wahrscheinlich Mrs. Towns und Billy ausgehändigt. Der Kommissar verhaftet Mr. Kellow und dann ist die Folge vorbei. So, und damit übergebe ich an dich, Thorsten, der du dir ja auch einige Punkte aufgeschrieben hast.
Ja, ich habe mal diesmal eine... Also, ich setze mal voraus. Ich finde die Folge gut.
Ist auf jeden Fall eine der besseren, auf jeden Fall. Mir gefällt die auch gut.
Gut, aber ich gehe mal durch. Ich sage ja nur, dass ich sie gut finde. Bobs Vater gibt Bob ja die Zeitung und den Artikel und den letzten Willen.
Richtig, der da abgedruckt ist.
Mhm. Also irgendwie... Diese Kommunikation zwischen den beiden war nicht wirklich daddy-like. Also irgendwie ganz komisch.
Es war dir nicht väterlich genug.
Nein, es war schlecht geschnitten. So wie unser Podcast.
Ja, da kann ich nur unterschreiben, das sehe ich auch so. Nein, natürlich nicht, du machst das ganz fantastisch, Thorsten.
Nein. Nein, aber das fand ich irgendwie sehr abgehackt geschnitten. Was ich ganz extrem schlecht in diesem Moment dann fand, war diese... Zaubermusik, die dann kam. Also wirklich so eine ganz extreme Zaubermusik.
Echt?
Echt.
Also ich muss gestehen, ich fand die Musik wieder recht schön und abwechslungsreich.
Ja, da komme ich ja gleich nochmal zu. Aber in dem Moment war so wirklich so eine Zaubermusik. Ja. Und was ich ganz lustig fand, was du gerade schon erwähnt hast, bei ungefähr 3:45, Bob weist Peter zurecht.
Ja. So, das habe ich nicht erwähnt.
Nein, Peter, ja, das ist so ein, Peter quatscht rein.
Mhm.
Bob so, sei mal ruhig, so ungefähr in der Art.
Das sind harte Worte. Ja, lass mal, Peter. Bitte lies weiter, Just.
Ja, und das fand ich dann auch noch total lustig, dass Hitchcock total genervt war und aufgelegt hat.
Also, die Szene haben wir ja eben gehört, war auch super gespielt. Also, ich nehme dem Mann das ab, dass der so einen Kragen hat.
Ja, und dann... Wenn ich so chronologisch weitergehe mit Hitchcock. Hitchcock sagt ja, er schickt ihm Fotokopien.
Vom Testament, an das halt zufällig gekommen ist.
Ja, aber ich meine...
Sie haben doch eigentlich vorhin
den
Text.
Das ganze Ding ist abgedruckt. Und zwar, es macht im Hörspiel keinen Sinn.
Dass er ihnen das nochmal schicken will.
Ja, im Buch macht es schon Sinn. Im Buch ist nämlich im Testament die Pistole auch als Pistole dargestellt.
Welche Pistole?
Es ist doch die Statue, die hinterher gedreht wird. Die zeigt doch mit der Pistole.
Ja.
in einem Ort zur Treppe.
Ja, vielleicht sollte ich doch mal den Ritzel.
Nein, brauchen wir nicht, weil die das gehören, haben auch den schon.
Ja, im Ritzeltext ist ja eigentlich nur von Knall die Rede.
Ja, das am ist Ende ja der Hinweis Knall auf, den, auf Pistole, auf Pistole. Und da ist dann kein Knall, sondern das ist dann eine Pistole dargestellt.
Aha.
Habe ich wenigstens gelesen. Da, Moment.
Thorsten hat sich wieder Infos von anderen Leuten
aus dem Internet geholt. Recherchen und Archiv, das Internet. Im Buch steht aber so Kleinigkeiten, dass die Pistole winzig im Testament gezeichnet ist. Aber bei Drogen, Knall und Flattfall und sowas, das ist natürlich, warum sagen sie da nicht, dass auf dem Testament ist was drauf? Weil es eigentlich nicht interessant ist. Ich meine, aber warum, das ist der einzige Grund, warum Hitchcock eben dann nochmal die Kopie gibt.
Weil das im Bestattungsartikel nicht drin steht.
Genau. Mhm. Aber es, wenn man es umschreibt, ist ja in Ordnung. Ist ja ein Hörspiel, man muss ja nicht, sonst müsste man ja als Cover das Testament dabei legen.
Ja, nee, würde ich jetzt auch nicht als Plothole sehen.
Nein, es ist mir nur aufgefallen. Und was dann wirklich, wo ich dann gerade negativ war, was positiv ist, ist dann die Synthesizer-Musik, die dann da reingekommt. Mhm. Sehr treibend und finde ich dann in dem Moment gut. Und dann kommt ja Billy als erstes Mal auf den Schrottplatz.
Du magst Billy nicht, kann das
und
sein?
Und in dem Moment ging der mir so auf der Glocke. die ganze Zeit dann ging der mir... Nee, also in dem Moment mag ich Billy nicht. Nein.
Also so schlimm habe ich ihn nicht empfunden.
Also mir ging er die ganze Zeit auf den Nerv. Also okay. Das war... Er hat sich durchgezogen. Aber was natürlich dann lustig ist, dass wir... Die Mutter Nellie Town, gesprochen dieses Mal von
niemand anderem
als Heike Diene Körting gesprochen. Es ist doch Produzentin, Regie.
Und jetzt spricht sie auch noch mit.
Und dann noch Blackie und jetzt spricht sie noch Nellie Town. Finde ich genial.
Ja, es ist eine coole Anekdote.
Und ist dir mal aufgefallen, dieses Mal, die haben dreimal die Visitenkarte abgegeben. Und die sind dreimal nicht vorgelesen worden.
Ja, das ist mir auch aufgefallen. Sie geben sie den Towns. Geben sie dem Captain. Und wer ist der Dritte?
Der Freund.
Du meinst Mr.
Wurde mit dem Bus hingefahren.
Mr. Dillon ist es, glaube ich.
Ja. Auf jeden Fall dreimal geben sie die Karte ab und dreimal wird sie nicht vorgelesen. Fand ich einfach nur putzig.
Ja, im Gegensatz zum normalen.
Zu unserem Intro.
Ja, im Gegensatz zum normaligen Vorgehen, was das angeht. Mhm. Normaligen ist doch ein falsches Wort, oder? Egal.
Dann kommt natürlich als nächstes Skinny. Ist das jetzt ein Mordversuch oder Tötung aus Leichtsinn? Weil, gut, er sagt ja, gute Reise, in ein paar Stunden treibt ihr irgendwo ran.
So schwimmt man schon, ihr drei. In ein paar Stunden treibt ihr irgendwo an Land.
Ja, er kennt sich anscheinend in der Gegend nicht aus.
Nicht wirklich. Ja, also
so ein 30 Meter Wehr.
Ich meine, das ist ja mal gerade um die Ecke. Rocky Beach kann nicht groß sein. Naja, egal, wenn sie überall mit dem Fahrrad hinfahren. Aber eigentlich müsste man dann so ein Wehr kennen.
Ja, aber ich würde jetzt Skinny keine Absicht unterstellen.
Ja gut, egal.
Du vorn, okay.
Ja, aber wenn wir bei der Staumauer sind, gibt es natürlich auch in dem Moment wieder Musik.
Mhm.
Und ich bin ja ein Kind der 80er. Ich muss mal ganz klar sagen. Aber diese Musik kam mir nicht vor wie 3 Fragezeichen. Ich weiß nicht, wer von euch noch Tripod oder Dreibeinigen Herrscher kennt. Diese Musik hätte 1:1 in diese Science-Fiction-Serie laufen können, auch von der BBC. Und nicht bei 3 Fragezeichen.
Ja, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst.
Ja, die Musik. Die Musik habe ich natürlich irgendwie... Dann kommt die Synthesizer-Musik, dann die treibende Musik. Also es ist wirklich sehr abwechslungsreich.
Es ist eine gute Mischung dieses Mal, auf jeden Fall. Auch nicht langweilig.
Nee. Also ich fand den Sound eigentlich schon ganz gut.
Ja, der Sound kriegt von mir auf jeden Fall ein Plus. Mhm. Ein dickes.
Ja, und ein bisschen später geht es dann um die Abfahrt des Freundes im Rätsel.
Ja.
Da sagt Justus, er hat keinerlei Ahnung. Keinerlei Ahnung. Aber ungefähr 2 Sekunden später, ja klar, das hat mit dem Bus zu tun und das mit zu tun. Innerhalb von einem Satz hat er sich um 180 Grad gedreht. Erst sagt er, keine Ahnung. Ach, das finde ich schon...
Ja, das ist nur wegen der Hörbuchkürzung. Normalerweise vergehen 5 Stunden in der Zeit.
Ja, klar. Ja, und Peter ist natürlich dann in der Folge super intelligent und mit den Spiegeln und sowas. Aber Bob glaubt nichts. Glaubt das nicht? Nö, glaube ich nicht. Dann, was mir aufgefallen ist.
Ja.
In der Teestube.
Ja.
Bestellen die Tee.
Ja.
Gucken sich alles an, finden alles raus und hauen ab.
Was ist mit dem Tee?
Nee, was ist mit dem Bezahlen? Tee haben sie ja bekommen.
Sie haben den Tee geprellt.
Ja, die Zechpreller. Zechpreller. Ne? Also das fand ich dann irgendwie doch lustig.
Ja, vielleicht haben sie so ein bisschen irgendwas auf die Theke geworfen.
Nee, haben sie ja nicht gesagt.
Haben sie nicht gesagt, dann haben sie es auch nicht getan. So.
Und irgendwie, ab dahin haben die 3 Fragezeichen ja noch selbst die Rätsel gelöst. Dann haben sie darüber gesprochen. Und ich hatte das Gefühl, ab da löst der Erzähler die Rätsel. Weil ab da kam mir so vor, als ob die Geschichte schon bis dahin zu lang geworden ist und der Erzähler muss das kürzen, muss das eben schnell erzählen,
ja,
damit die Geschichte weitergeht.
Die ganze Geschichte mit dem Standesamt und wie sie dann aus dem Standesamt rauskommen, mit der Straße, die dann so heißt wie diese Szene aus dem Text. Und der Hinweis dann auf das Boot, das ist im
zugemauerten Weg dann.
Genau. Und das ist im Prinzip alles erzählt der Erzähler. Da gebe ich dir vollkommen recht.
Geht auch bis zum Schluss erzählt er das.
Ja, bis die auf der Queen of South sind.
Also das ist schon lustig. Also vor allem dahin langsam erzählt Bob, Peter, Justus, Billy. Alle möglichen. Aber dann auf einmal Erzähler. Auf dann wurde es schnell. Auch dann muss, als ob die Zeit, die hatten nur 45 Minuten, wir sind schon zu lange, jetzt müssen wir kürzen. So kam es mir vor.
Ja, vielleicht ist es ja auch so.
Man weiß nicht. Und dann... Ich fand die Geräusche ja relativ gut.
Also zu den Geräuschen muss ich sagen, die haben mir ziemlich gut gefallen. Es waren eigentlich nicht viele Szenen drin, die wirklich herausragend waren, was die Geräusche angeht. Mir gefiel die Szene auf dem Hausboot mit dem Wassergeplätscher, der Hintergrundmusik, diese unterschwellige, bedrohliche Musik darunter war sehr gut, aber auch das Platschen und dann das immer näher kommen des Wehrs. Fand ich sehr gut. Auch die Teeschube fand ich auch sehr schön.
Die war sehr genial.
Mit dem Hintergrund, mit Gerede und ein bisschen Geklimper von Besteck und Tassen.
Aber eine Sache, die muss ich dir jetzt vorspielen.
Ja, spiele sie mir vor.
Weil die fand ich so grottig.
Hier, Justus, öffne ihn.
Kern!
Toll!
Die Steine!
Sag mal!
Bling! Sind wir hier in einem Videospiel? Super Mario Games oder sowas?
Ja, das ist das Leuchten der Glasdiamanten.
Also das fand ich... Ich meine, ich habe ja ganz am Anfang gesagt, ich finde die Folge gut. Das war aber der Tiefpunkt dieser Folge.
Ja, wobei er war jetzt nicht so tief, dass er die Folge runtergezogen
Nein,
hätte.
Ich sag ja.
Aber was heißt Tiefpunkt? Es war ein bisschen too much.
Es kam mir so wie Super Mario Bros. Vor. Also das war wirklich...
Bling.
Bling. Jetzt fehlte nur noch der Pilz oder keine Ahnung.
Nee, das ist jemand anderes.
Und was mir als letzter Punkt... Ich habe noch einen letzten Punkt, dann bin ich durch.
Ja.
Das Abschlusslachen kam diesmal von...
Kommissar Reynolds.
Ja. Also ich fand die Folge gut. Ich habe jetzt so meine Punkte durchgegeben. Hast du noch Punkte?
Keine großen, sage ich mal. Einmal halt diese Geschichte. Es ist ein bisschen seltsam, dass nicht nur der kleine Billy, der ja anscheinend doch deutlich jünger ist als die 3, diese Rätsel anscheinend im Alleingang schon gelöst hat. Nein, auch Skinny Norris hat die Rätsel im Alleingang gelöst.
Skinny hat die oft belauscht. Bis zum Wehr. Und Wehr haben sie, der hat...
Aber ab da war er alleine. Das heißt, die ganze Geschichte in dem Restaurant müsste er eigentlich alleine hingekriegt haben. Oder es wird nur nicht erwähnt, dass er vorher sich irgendwie an Bord geschmuggelt hat.
Oder er hat die ganze Zeit beobachtet.
Mhm.
Und war da nur schneller. Weil die haben ja eine Stunde gewartet.
Ja, ja, er muss nur irgendwie an ihnen vorbeigekommen sein. Ne?
Die sind ja selbst über den Zaun geklettert.
Ja, aber woher wusste er, in welcher Kabine er suchen musste?
Ja, vielleicht hat er alle durchgesucht.
500 Stück in einer Stunde?
Es waren ja schon mehrere durch. Da hat er reingeguckt. Oh, die ist schon durchsucht, geht nächste.
Ja, gut, wieder. Ja, nein, ich will es ja auch gar nicht irgendwie so angreifen, aber es fällt schon auf in der Folge, oder?
Ja.
Was mir auch aufgefallen ist, dass Billy irgendwann erwähnt, so, ja, und da habe ich diesen Skinny Norris gesehen.
Woher kennt der Skinny Norris?
Genau das.
Na gut, wieder, wie ich gesagt habe, Rocky Beach ist eine kleine Stadt.
Jeder kennt Skinny Norris.
Jeder kennt Skinny Norris.
Kennst du die drei Fragezeichen? Nö, aber ich kenne Skinny Norris. Ja, sonst die Soundeffekte, haben wir gerade darüber geredet, die fand ich auch sehr gut. Die Musik fand ich sehr gut. Insgesamt mit dem Rätseltext, der Rätseltext, den fand ich auch gut, weil der war schlüssig. Das ist auch nicht jedes Mal der Fall.
Also beim Rätseltext, ganz ehrlich, man hat den ganz am Anfang gehört. Mhm. Man hat den extrem... Ich habe ihn zweimal gehört, also die Folge relativ kurz hintereinander gehört, zweimal. Und ich habe abgeschaltet. Ich habe mir nicht den Rätseltext, weil es einfach zu viel Rätseltext war, habe ich einfach nicht mehr darauf geachtet.
Ja gut, die ganze Folge besteht im Prinzip aus Rätseltext und dessen Lösung. Also da ist nicht viel mehr dran.
Ja, normalerweise ist so eine Drei-Fragezeichen-Folge, dann kommt ein Rätseltext und die bearbeiten die ganze Zeit den Rätseltext. Ich glaube, heute können noch wirklich 50% der Leute, die das hier hören, sagen, was Blackie gesprochen hat oder was Captain Hook gesprochen hat. Aber den Rätseltext von dieser Folge zusammenzukriegen, nur ansatzweise, keine Chance.
Er ist ja auch recht umfangreich. Das liegt aber auch halt damit zusammen, der streckt sich halt über die ganze Folge, weil es halt eine Schnitzeljagdfolge ist. Man kann die Lösung des Rätseltexts ja auch im Prinzip überhaupt nicht finden, wenn man nicht mehr oder weniger vor Ort ist, um dort den Hinweis zu finden. Also im Prinzip genau wie bei einer Schnitzeljagd.
Ja.
Also von daher, also er macht ja auch deswegen wenigstens... Ja, ich habe irgendwo gelesen, schön einen Rätseltext zu miträtseln. Als Zuhörer kann man ihn eigentlich nicht mehr rätseln, weil man sieht die Umgebung nicht. Mhm. Hat mich jetzt nicht so gestört.
Gut, mir ist noch eine Sache aufgefallen. Schau mal hier.
Ach so.
Wir gucken aufs Cover gerade.
Ja.
Und wir sehen die Büste mit den Diamanten unten drin.
In einem Säckchen.
In einem Säckchen. Und eine Hand. Wie wohl bekannt, jeder kennt das Cover. Da sehe ich die Lösung.
Im Prinzip.
Schade eigentlich. Also das, ich meine, abgesehen davon, dass das Cover mir gefällt, aber für die Folge selbst...
Ja gut,
finde ich schade, dass man direkt die Lösung gibt.
Ja, aber die Cover, auf die sollte man eigentlich in der Regel nicht viel geben, oder? Normalerweise.
Ich finde sie nett, ich finde sie farbig, ich finde sie schön.
Nein, ich meine jetzt inhaltlich.
Nein, aber es...
Ja klar, ich meine, es ist genau das, wer hätte gedacht, dass der alte Mann noch so viel in sich hat und es ist auch nur ein Säckchen und keine Schatulle. Klar, da kann man drauf kommen. Ja, Justus wusste, dass das nicht die echten Perlen sind, weil er hat das Cover gesehen.
Natürlich das nicht, aber da hätte ich vielleicht gerne eine Szene gehabt, die ein bisschen früher spielt. Die das beinhaltet.
Ja.
Also. Gut, aber was haben wir zum Beispiel bei dem unsichtbaren Gegner ja auch, dass das die Endszene...
Ja gut, aber die ist nichtssagend. Also es zeigt zwar schön, sage ich mal, die Fassade von diesem Fabrikgelände oder was es war, aber das sagt ihr in dem Moment ja nichts.
Nee, aber genauso wie hier, aber mit der Hand...
Um eben nochmal...
Ich hätte da lieber was gehabt, was ein bisschen früher in der Folge vorkommt.
Ja.
Wo aber wir 1980 gemacht, hallo?
Ja, nee, ich sage ja auch gar nichts. Wo wir aber gerade beim Cover sind, zum Klappentext. Aber genau wie in diesem Fall hier ist der Klappentext vollkommen in Ordnung. Er spiegelt eigentlich ziemlich gut den Inhalt der Folge wider. Ich will ihn auch gar nicht jetzt vorlesen, weil der verrät nicht zu viel. Er macht aber auch keine falschen Hoffnungen. Vollkommen in Ordnung. Was ich noch kurz erwähnen möchte, ist neben den guten Soundeffekten und der guten Musik, muss ich auch wieder erwähnen, die hervorragenden Sprecher.
Dein Steckenpferd.
Mein Steckenpferd. Ja, ich mag das. Wie gesagt, die üblichen Verdächtigen sowieso. Auch Andreas von der Meden wieder. Der Skinny Norris, leider ein bisschen zu kurz. Da finde ich auch ein bisschen schade, am Ende im Boot, Skinny sagt keinen Ton, ne? Wenn er vom Kommissar gestellt wird. Dem verflixt die Sprache.
Justus sagt ja auch, wenigstens auf der Polizei hört.
Ja, aber er sagt ja noch nicht mal was. Egal. Auf jeden Fall sehr schön. Peter Bassetti als Hitchcock, schön nicht nur als Erzähler, sondern am Telefon mit dem Wutausbruch, sehr schön. Aber auch die anderen Sprecher, gut, Billy kann man jetzt mögen oder nicht, das ist jetzt Ansichtssache. Aber auch hier, ich meine, es war Mr. Dillon, Gottfried Kramer, der den Freund von des Verstorbenen gesprochen hat. Sehr, ganz tolle Stimme. Gut, Nelly Town, Heike Dine Körting.
Aber stand ja immer was anderes drauf.
Ja, ja, es war, sie hatte es unter einem Pseudonym.
Pamela Punti.
Konnte man drauf kommen, dass niemand so heißen kann. Ja, und wie gesagt, auch hier der Hauptkommissar Horst Frank, wieder wunderbar. Die Stimme vom Hauptkommissar Reynolds mag ich sehr, muss ich gestehen.
Ja gut, wenn ich jetzt so die Liste sehe der Sprecher, bleibe ich immer bei der Kellnerin hängen.
Die Kellnerin habe ich auf meiner Liste gar nicht drauf.
Aber ich lasse es lieber. Nein, wir sagen es nicht wen.
Ja,
Punkt. Wir sagen nicht wen.
Ist vielleicht die Mutter.
Okay.
Außerdem gibt es noch mehr Frauen, die so heißen. Bestimmt.
Ja, wenigstens vom Nachnamen.
Ja.
Punkt. Und wenn wir das jetzt aussprechen, müssten wir FSK 18 draufschreiben.
Also, der Name ist doch jetzt nicht anzüglich, oder?
Aber die Gedanken dazu.
Ja, das mag sein.
Gut. Sprecher.
Ja. Hallo, Sprecher. Dickes Plus von mir.
So, dann sind wir eigentlich durch. Bewertungen.
Die Bewertung. Ich gebe der Folge eine 8,5.
8,5. Okay. Obwohl ich ja so viele negative Punkte da gesagt habe, bin ich doch auf 9.
9? Holla, die Waldweh. Also ich versuche mir immer Luft nach oben zu lassen.
Ja, wir haben doch noch einen Punkt nach oben. Ja. Weil es ist schon gut. Es gibt ganz wenige, die werden bei mir auch 10 kriegen. Also ich sehe es wirklich so hin, die beste, die ich kenne, hat 10, die schlechteste, die ich kenne, hat 0. Und dazwischen ist die eben mit 9.
Also sagen wir, welche ist denn die 0?
Kommen wir noch zu.
Okay.
Gut, aber nicht nur wir haben eine Bewertung gegeben, sondern so auf ein paar Foren bzw. Fanseiten geht die auch so bei 90% die Bewertung. Obwohl, es gibt natürlich auch Meinungen, eine der besten Folgen, Daumen hoch, mit Abstand die genialste. Und was war hier noch? Durchschnitt mit 30-40%. Irgendwie überzeugt dieser Fall nicht sonderlich und wirkt einfach nur wie ein weiterer. Also es gibt wirklich auch Leute, die das nicht mögen.
Das ist Geschmackssache. Ich meine, viele wollen wir vielleicht bei der Fragezeichen noch mindestens einen Fluch, Geist oder Dämon haben.
Mhm. Ja, muss aber nicht sein.
Nö, die Abwechslung macht es meiner Meinung nach.
Und zwar haben wir diesmal Post bekommen. Und zwar vom Mike. Der Mike müssen wir uns auch bedanken. Er hat für uns die Anfangsmusik geschnitten. Und er
Dankeschön.
Hat, danke. Und ich muss sagen, er hat einen Vorteil gegenüber den Leuten, die das hier hören. Er hat eine Folge mehr gehört. Und zwar unsere erste Folge, die wir nie senden werden.
Es war quasi unser Probelauf.
Und deswegen ist auch, glaube ich, im Brief da in Bezug auf Folge 1 zu setzen. Und deswegen hat er einen Vorteil. Und du liest jetzt einfach mal die Post vor, die Mike geschrieben hat.
Okay, von Mike. Folge ist super. Außer, dass sie ein wenig leise ist.
Ja gut, ich gelobe Besserung. Beim nächsten Mal schneide ich besser.
Ich habe mich wie bei Folge 1 schon gut unterhalten gefühlt. Und ja, ich bin dabei eingeschlafen. Was keine Kritik sein soll, sondern in guter Hörspieltradition höchstes Lob bedeutet. Auch wenn ihr die Hörspiele nie als Einschlafhilfe genutzt habt, ich bin großer Fan davon und stehe dazu. Daher gibt es einige Folgen, von denen ich das Ende bis heute nicht kenne. Faszinierend fand ich die Tatsache, dass ich die Folge 149 noch nicht kannte und erst euren Pod gehört habe. Den nächsten Tag bin ich direkt los und habe sie geholt. Und, was soll ich sagen, ich kann mich eurer Kritik nur anschließen. Hatte bei der Folge laufend das Gefühl, dass der Plot wahllos durcheinander gewürfelt war. Alles fühlte sich irgendwie nebensächlich an und die verschiedenen Handlungsstränge fügten sich am Ende mal gar nicht zusammen. Schade. Die Folge hatte wirklich Potenzial. Falls es euch interessiert, ich würde der Folge eine 5,5 geben.
Gut, wir bedanken uns dann nochmal beim Alfred und beim Raphael, die uns nochmal darauf hingewiesen haben, dass man doch einen Kompressor benutzen sollte beim Sprechen.
Die technischen Sachen überlasse ich dir.
Ja, und bis jetzt sind wir noch technisch so ausgestattet, dass wir einen MP3-Rekorder hier auf den Tisch stellen. Zukünftig versuchen wir es, was anderes zu machen. Versuchen wir eine bessere Qualität zu machen. Vielleicht sogar Stereo. Nein.
Warum nicht gleich Round 7.1?
Mit zwei Leuten. Okay.
Ja, ich sitze hinter den Leuten, du vor den Leuten.
Also, ich fand's nett.
Ja, war doch wieder ein schöner Abend.
Wir sehen uns wieder nächste Woche Dienstag.
In alter Frische.
Ich wünsche viel Spaß. Bis dann. Tschüss.